Ja, guten Morgen von meiner Seite an alle, die hier sind, auch an die im Livestream. Und ja, es freut mich sehr, dass ich nochmal da sein darf, dass ich nochmal hier predigen darf. Und ich würde sagen, wir fangen gleich an. Wenn Menschen früher im Mittelalter irgendwo einkaufen mussten, dann sind sie meistens auf den Markt gegangen. Nicht nur im Mittelalter, auch heute gehen noch viele Menschen auf den Markt. Aber damals war es ganz besonders so, dass wenn sie dann auf dem Markt angekommen sind, dass dann angefangen hat, die Werbung auf diese Menschen einzuprasseln. Und zwar in Form von Marktschreiern. Die sind dann da gestanden bei ihren Märkten und haben gerufen, ja, meine Pfirsiche, die sind die besten im ganzen Land und nirgendwo findet ihr süßere Kirschen wie bei mir. Und dann sind die anderen da gestanden, die ihre Sandalen angepriesen haben, ja, mit meinen Sandalen bekommt ihr nie wieder Blasen an den Füßen. Und das hat vielleicht jetzt nicht immer der Wahrheit entsprochen. Das waren öfters mal auch glatte Lügen, aber das kennen wir ja auch. Wir haben ja auch Werbelügen heutzutage hier bei uns, wo uns Produkte Dinge versprechen. Heutzutage hat sich die Sache allerdings ein bisschen geändert. Wenn wir heute in die Stadt gehen oder auf den Markt oder irgendwo, dann werden wir nicht mehr angeschrien. Aber ja, uns wird zugeflüstert. Wir sehen auf großen Plakaten Werbung, ja, von allen möglichen Dingen. Uns wird gesagt, ja, wenn wir diese Sache kaufen, dann wird es uns in unserem Leben besser gehen. Wir sehen Werbung, wenn wir durch die Straße gehen, auf Litfaßsäulen, auf Plakaten. Wir sehen Werbung bei uns in den Briefkästen, ja, wo alle möglichen Discounter irgendwelche Rabatte anbieten für ihre Produkte. Und wir sehen Werbung im Internet und die ist dann sogar personalisiert, ja, und die ist auf die Dinge zugeschnitten, die wir im Internet gesucht haben und für die wir uns interessieren. Also überall bekommen wir Werbung von Dingen, wo es dann heißt, diese Sachen machen euer Leben besser. Wenn ihr diese Dinge kauft, dann erfüllen sie euch euer Leben. Ihr braucht diese Dinge unbedingt. Und eben um Glück und Erfüllung soll es heute Morgen ein bisschen gehen in der Predigt. Und dazu möchte ich mit euch etwas in das Buch des Predigers hineinschauen. Meine Frau und ich, ihr braucht es noch nicht ganz aufzuschlagen, wir lesen erst ein bisschen später, davor kommen noch ein paar andere Sachen. Meine Frau und ich, wir haben ja Anfang dieses Jahres haben wir das Buch des Predigers durchgelesen und es hat uns unglaublich viel Freude bereitet. Wir haben viele, viele Dinge gesehen und ich möchte euch einfach teilhaben daran, an den schönen Dingen, die in diesem Buch stehen. Ich würde tatsächlich gerne am liebsten das komplette Buch mit euch durchnehmen, weil es so wertvoll ist, aber ich glaube, dafür fehlt uns die Zeit. Und deswegen möchte ich mich auf die ersten zwei, drei Kapitel so begrenzen und natürlich werden wir auch nicht alles darin durchnehmen, sondern so Abschnitte daraus und ich versuche so ein bisschen einen Überblick zu schaffen, einen groben. Doch bevor wir anfangen zu lesen, müssen wir uns um zwei Dinge bewusst werden, ja, wenn es um das Buch des Predigers geht. Und das eine ist, wovon handelt der Prediger im Allgemeinen? Wenn wir anfangen, den Prediger zu lesen, dann werden wir sehr schnell feststellen, dass immer wieder ein bestimmter Begriff fällt, und zwar der Begriff unter der Sonne. Und Salomo, also der das Buch geschrieben hat, der benutzt den Begriff in den 12 Kapiteln, oder 13, glaube ich, sind es. Muss ich mal kurz nachgucken. 12 oder 13, irgendwie sowas sind es. Das weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Prediger, 12 sind es, genau. 12 Kapitel. In den 12 Kapiteln benutzt Salomo diesen Begriff 27 Mal. Und 27 Mal heißt es ja unter der Sonne. Also es geht um das Leben der Menschen unter der Sonne. Um das Leben der Menschen hier auf dieser Erde. Es geht in dem Buch des Predigers erst einmal um nichts Göttliches. Sondern es geht um menschliche Dinge. Um das Leben der Menschen. Und es ist wichtig, ja, das im Hinterkopf zu behalten und auch zu überlegen, wer war der Schreiber dieses Buches, wer war Salomo selber. Denn Salomo war ja im Grunde erst einmal ein Mensch, wie wir auch. Allerdings war es ein Mensch, der ja so ziemlich alles besessen hat, was man sich vorstellen kann. Er hat mehr gehabt, wie wir alle hier in diesem Raum zusammen. Wenn wir alle unser Vermögen zusammenschmeißen würden und alle unsere Besitztümer zusammenschmeißen würden, hätten wir nicht einmal ansatzweise so viel, wie er hatte. Und das ist wichtig, ja, denn Salomo, der hatte zum einen, er hatte Reichtum in Gold und Silber, war also, wie man heute so schön sagt, finanziell unabhängig. Er hatte Unmengen an schönen Häusern, musste sich also niemals Gedanken machen, wo werde ich in dieser Nacht schlafen. musste vermutlich auch nicht Miete bezahlen, weil die haben ja alle ihm gehört. Er hatte ja Weisheit, die jeden Menschen in dieser Welt in Erstaunen versetzt hat. Und er hatte alles Vergnügen, was diese Welt zu bieten hatte. Er hatte Macht über die Einwohner des Landes und er hatte ja so viele Frauen, wie man sich nur irgendwie wünschen kann. Also Salomo hatte von den Dingen, die sich die Menschen heute wünschen, wirklich alles. Und das ist wichtig, denn Salomo kommt in diesem Buch zu Schlüssen, die oft heißen, ja, es ist alles nichtig und es ist alles eitel und trotzdem, dass er alles besessen hat. Denn heutzutage sind die Menschen oftmals so, dass sie sagen, ja, wenn ich doch nur ein bisschen mehr verdienen würde in meinem Job, wenn ich doch nur eine Freundin, einen Freund hätte, wenn ich doch nur ein schönes Haus oder zumindest eine Wohnung hätte, um keine Miete mehr zu bezahlen, dann endlich, dann würde mein Leben einen Sinn ergeben. Ja, und Salomo, der war einer, der hatte diese Dinge alle und kommt trotzdem zu dem Schluss, es ist alles eitel, es ist nichtig. Ich werde die Begriffe eitel und nichtig werde ich vermischen. Sie bedeuten das Gleiche in der einen Übersetzung, vor allem auch Luther, Elberfelder nehmen eitel her, Schlachter, nichtig. Ich habe von beiden Übersetzungen ein bisschen was drin, von daher wundert euch nicht, wenn ich die beiden Begriffe ein bisschen vermische. Das ist der eine Punkt. Ja? Das Buch ist geschrieben von einem Menschen, der alles hatte, über die Menschen, die auf dieser Welt wohnen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist noch ein anderer. Wir lesen in 2. Timotheus 3, Vers 16, dass die gesamte Schrift von Gott eingegeben ist. Ja, alles, was in der Bibel steht, kommt von Gott. So auch das Buch des Predigers. Auch wenn Salomo es geschrieben hat, es kommt von Gott. Und das ist wichtig zu schauen, denn auf den ersten Blick, wenn wir im Prediger lesen, könnte es sein, dass wir ein bisschen verstutzt werden, denn im Predigerbuch stehen Dinge, die eindeutig falsch sind. Zum Beispiel, ich möchte nur ein kleines Beispiel geben, im Prediger Kapitel 1, Vers 4, da heißt es, eine Generation vergeht, die nächste Generation kommt, die Erde aber bleibt für immer. Und das ist eindeutig falsch. Denn die Erde, die bleibt nicht für immer. Wir lesen zum Beispiel in 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 10. Da schreibt Petrus, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Also die Erde bleibt nicht für ewig. Also hier steht das für immer, in meiner Übersetzung stand die Erde bleibt ewig. Ein anderes Beispiel sagt Jesus selbst in Markus 13, Vers 31, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Ja, also er sagt wieder hier, nein, die Erde bleibt nicht ewig. Und trotzdem steht es in der Bibel drin, hier an der Stelle, man könnte sagen, okay gut, die Erde bleibt ewig, es steht in der Bibel, aber das ist falsch. Warum? Es sind die Beobachtungen eines Menschen. Und wenn wir Gott ausklammern aus unseren Beobachtungen, dann sehen wir, die Erde hat vor 6000 Jahren schon existiert. Ja, in den Meinungen der Menschen heute auch vor Millionen schon von Jahren. Also warum sollte sie nicht auch wieder Millionen von Jahren weiter existieren? Und das sind also die Beobachtungen von Menschen. Und ein anderes Beispiel, Kapitel 9, Vers 5 im Prediger, ein kleiner Vers, da heißt es, denn die Lebendigen wissen, dass sie sterben müssen, aber die Toten wissen gar nichts. Und es wird ihnen auch keine Belohnung mehr zuteil, denn man denkt nicht mehr an sie. Auch das ist falsch. Die Toten, die wissen sehr wohl, ganz gleich, was nach ihnen passiert, hinterher nach ihrem Tod passiert, ob sie im Himmel oder in der Hölle sind, ja. Sie wissen sehr wohl, die Menschen in der Hölle leiden und werden gestraft für das, was sie getan haben hier auf dieser Erde. Und die Menschen im Himmel, wenn sie Jesus hatten in diesem Leben, die loben Gott und preisen, aber sie wissen sehr wohl und sie bekommen auch Lohn und sie bekommen Belohnung. Aber wieder, wenn wir es schauen aus dem Gesichtspunkt von einem Menschen heraus, der Gott ausklammert, so stirbt der Mensch und er bewegt sich nicht mehr und er sagt nichts mehr und er denkt nichts mehr und er tut nichts mehr und er ist tot. Und so müssen wir bedenken, wenn wir im Prediger lesen, dass der Prediger die Beobachtungen eines Menschen sind. Eines Menschen über die Menschen, die Gott nicht haben. Denn ein Leben, das gottlos ist, ist nun mal eitel und nichtig. Und ich möchte mit euch jetzt ein paar Verse lesen aus den ersten beiden Kapiteln. Ihr könnt dazu gerne aufschlagen, Prediger Kapitel 1. Ich fange ganz von vorne an. Da heißt es ab Vers 1. Die Worte des Predigers, des Sohnes Davids, des Königs in Jerusalem. Unnichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger, Unnichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist nichtig. Was bleibt dem Menschen von all seiner Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne? Ein Geschlecht geht und ein anderes Geschlecht kommt, die Erde aber bleibt ewiglich. Dann lesen wir ab Vers 9. Was einst gewesen ist, das wird wieder sein. Und was einst geschehen ist, das wird wieder geschehen. Und es gibt nichts Neues unter der Sonne. Dann ab Vers 12. Ich, der Prediger, war König über Israel in Jerusalem. Ich richtete mein Herz darauf, mit Weisheit alles zu erforschen und zu ergründen, was unter dem Himmel getan wird. Das ist ein mühseliges Geschäft, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, damit sie sich mit ihm plagen sollen. Ich beobachtete alle Werke, die getan werden unter der Sonne, und siehe, es war alles nichtig und ein Haschen nach Wind. Dann in Kapitel 2, die ersten beiden Verse. Ich dachte in meinem Herzen, auf, ich will es mit der Freude versuchen und das Gute genießen, aber siehe, auch das ist nichtig. Vom Lachen sprach ich, es ist töricht, und von der Freude, was bringt sie? Ich führte große Unternehmungen durch, ich baute mir Häuser, jetzt ab Vers 4, in Vers 3 haben wir ausgelassen, ich baute Häuser, pflanzte mir Weinberge, ich schuf mir Gärten und Parkanlagen und pflanzte darin Fruchtbäume aller Art. Und es geht jetzt so ein bisschen weiter, und Salomo erzählt, was er getan hat, alles in seinem Leben. Und dann lesen wir ab Vers 9, und ich wurde größer und reicher als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren. Auch blieb meine Weisheit bei mir. Und ich versagte meinen Augen nichts von allem, was sie begehrten. Ich hielt mein Herz von keiner Freude zurück, denn mein Herz schöpfte Freude aus all meiner Mühe, und das war mein Teil von all meiner Mühe. Als ich mich aber umsah nach all meinen Werken, die meine Hände gemacht hatten, und nach der Mühe, die ich mir gegeben hatte, um sie zu vollbringen, siehe, da war alles nichtig und ein Haschen nach Wind und nichts Bleibendes unter der Sonne. Soweit erst einmal mit dem Text. Das Ganze ist hier jetzt so ein bisschen negativ dargestellt, ja. Wir sehen Salomo, er tut und er schafft und er macht aus eigener Kraft, und alles am Ende ist nichtig und alles ist vergänglich und es vergeht und es hat alles keinen Sinn. Aber es ist nun mal so, das Leben, wenn ein Mensch versucht es zu leben, das Leben ist negativ. Das Leben ist nichtig und sinnlos, und wir versuchen uns immer an irgendetwas festzuhalten. Und ja, wenn wir weiterlesen würden jetzt im Predigerbuch, dann würden wir noch sehen, dass Salomo spricht von Ungerechtigkeiten, ja, die auf dieser Welt geschehen. Also wird alles noch schlimmer, Ungerechtigkeiten, dass der Gerechte leiden muss, obwohl er Gutes tut, dass es dem Ungerechten gut geht, obwohl er die Menschen unterdrückt, lebt er lange und das, ja, der hat immer genug Geld. Und ja, man kommt einfach irgendwie, man wird, wenn man das Buch liest, kann man sagen, man wird so ein bisschen depressiv. Wenn man denkt, okay, warum leben wir dann überhaupt noch? Und trotzdem, trotz allem, das, was Salomo hier in dem Buch des Predigers macht, ist eine absolut exakte Analyse von dem menschlichen Leben, wenn Gott ausgeklammert wird. Und wenn wir das Buch aber genau anschauen, dann werden wir feststellen, dass unglaublich viel Weisheit darin liegt, weil das hat ja Salomo, er war ja ein sehr weiser Mensch. Und der erste Punkt, den wir uns heute ganz konkret anschauen wollen, den habe ich genannt: Nichts Neues unter der Sonne. Ja? Und der Vers kommt so in der Konstellation genau ein einziges Mal vor im Buch des Predigers, aber er ist ziemlich elementar. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und wenn ich im Alltag so den Begriff für, ja, es gibt nichts Neues unter der Sonne, dann denkt jeder von uns gleich an den Prediger, weil der Vers, der ist irgendwie bekannt für den Prediger. Dieser Ausdruck, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und das, obwohl er nur einmal vorkommt. Aber so dafür steht auch der Prediger. Darum geht es um die Dinge, die Salomo sagt. Wir müssen jetzt die Frage stellen, ist diese Aussage wahr? Gibt es wirklich nichts Neues unter der Sonne? Und ich muss sagen, ja, absolut. Die Aussage stimmt 1:1. Das ist einer der Dinge, die absolut Wahrheit sprechen im Buch des Predigers. Natürlich müssen wir bedenken, die Zeit hat sich geändert, die Technologie hat sich geändert. Ja, wir haben Autos, wir haben fließend Wasser, wir haben Strom, wir haben Smartphones, das Internet, mit dem wir auf Knopfdruck zum Beispiel jedes Lied abspielen wollen, das wir gerne hätten. Das hatte Salomo damals natürlich nicht. Also die Umstände ändern sich schon mit der Zeit. Aber der Mensch und das menschliche Herz, das bleibt absolut gleich. Und Salomo, der spricht hier nicht von den Umständen, sondern er spricht hier von dem Handeln der Menschen. Und wenn wir uns das Handeln der Menschen anschauen, dann stellen wir genau das fest, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Denn wir heutzutage sind den Menschen damals gar nicht so unähnlich. Wir machen ganz genau dasselbe, wie Salomo getan hat. Lesen wir mal ein paar Verse. Zum Beispiel habe ich jetzt aus dem Kapitel 2, der Vers 3a. Da sagt Salomo: Da beschloss ich in meinem Herzen, meinen Leib mit Wein zu laben. Hört sich doch irgendwo bekannt an, oder? Das machen auch viele Menschen heutzutage, dass sie ihren Leib mit Wein laben. Hat sich nichts geändert bis heute. Oder der Vers 8, wenn wir lesen: Ich sammelte mir auch Silber und Gold und von den Königen und Ländern einen Schatz. Ich beschaffte mir Sänger und Sängerinnen und die Vergnügungen der Männer, Frauen und Nebenfrauen, allerlei Seitenspiel. Ja? Also alles Mögliche an Vergnügen. Und die Menschen heutzutage gehen genauso dem Vergnügen nach. Wir können zwar nicht uns Frauen und Nebenfrauen verschaffen, aber es gibt andere Vergnügungen, denen wir nachgehen und wir sehen etwas und sagen, so, das will ich jetzt haben. In der Schlachterübersetzung steht es ein bisschen anders drin. Ich möchte das auch noch mal kurz vorlesen. Da steht es drin: Ich sammelte mir auch Silber und Gold, Schätze der Könige und Länder. Ich verschaffte mir Sänger und Sängerinnen und was zur Wollust der Menschensöhne dient, Frauen über Frauen. So steht es in der Schlachter. Auch da hat sich nichts geändert. Das ist das, wonach die Menschen streben heutzutage. Oder im Vers 10: Ich versagte meinen Augen nichts von allem, was sie begehrten. Ich hielt mein Herz von keiner Freude zurück, denn mein Herz schöpfte Freude aus all meiner Mühe. Und das war mein Teil von all meiner Mühe. Also er hat alles das, was er gesehen hat, was ihm gut gefallen hat, hat er alles getan. Er wünscht sich etwas, also nimmt er es sich. Und wir heute haben oft nicht die Möglichkeiten dazu. Uns fehlt oft für unsere Wünsche, die wir haben. In unserem Egoismus fehlt uns oft das Geld. Aber Salomo, der konnte sich das alles nehmen. Und noch heute gibt es Menschen, die haben das Geld dafür. Und die nehmen sich alles und die handeln ganz genau so, wie Salomo gehandelt hat. Ja, also es ändert sich nichts. Die Zeiten bleiben die gleichen. Der Mensch bleibt der gleiche und es gibt nichts Neues unter der Sonne. Wenn wir zum Beispiel schauen, was die Frauen angeht, ich habe nachgeschlagen, Salomo steht in Könige Kapitel 11, Vers 3, er hatte 700 Frauen und 300 Nebenfrauen, die bei ihm im Palast gewesen sind. Ich meine, hier in Deutschland, das ist jetzt nicht so, dass wir uns Nebenfrauen nehmen können und das ist ja auch nicht von der Bibel her auch nicht so gewollt. Aber es gibt viele andere Möglichkeiten, dieses Frauen über Frauen, was Salomo beschreibt, umzusetzen. Wir haben heutzutage unzüchtige Verhaltensweisen. Man kommt mit irgendwem zusammen, man schläft ein paar Mal mit ihm, dann wechselt man den Partner, dann wechselt man ihn wieder und wieder. Ja, also das ist üblich gang und gäbe heutzutage in unserer Gesellschaft. Wir haben Pornografie, wohin man schaut. Wir haben das Internet, wo man alles findet, was man haben möchte, wo man sich Frauen bestellen kann auf ein Hotelzimmer, lauter solche Sachen. Und wir Menschen handeln sündig, wir Menschen handeln nach unserem eigenen Egoismus und es hat sich nichts geändert. Wenn Salomo sagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne, der Mensch ist verdorben, der Mensch ist egoistisch und handelt nur so, wie er das möchte. Und es geht aber nicht nur um die Besitztümer, es geht auch um die Ungerechtigkeit. Wenn wir schauen im Kapitel 4, Vers 1, da steht: Und so wandte ich mich um und sah alle Bedrückungen, die verübt werden unter der Sonne. Und siehe, da flossen Tränen von Unterdrückten, die keinen Tröster hatten. Und weil die Hand ihrer Unterdrücker so stark war, konnte sie niemand trösten. Ja? Ich meine, wir haben hier in Deutschland keine Sklaven und Herren in dem Sinne mehr, wie es damals war. Aber wir haben andere Unterdrücker. Ja, Menschen werden ausgebeutet von irgendwelchen Institutionen. Jetzt vielleicht nicht zwingend so hier in Deutschland, aber in Dritte Weltländern, Indien, Afrika, überall. Und es fängt schon dabei an, bei häuslicher Gewalt, dass der Mann die Frau oder die Frau den Mann unterdrückt und der Schwächere wird vom Stärkeren geschlagen. Und ja, lauter Ungerechtigkeit herrscht, wenn das Leben ohne Gott stattfindet. Das Leid der Menschen ist groß. Wir sehen zum Beispiel auch in Vers 4, wieder immer noch dasselbe Kapitel, also Kapitel 4, Vers 4 müsste das sein. Ich habe jetzt hier kein Kapitel dazu geschrieben. Da sagt er, ich sah auch, dass alle Mühe und alles Gelingen im Geschäft nur den Neid des einen gegen des anderen, den anderen weckt. Auch das ist nichtig und ein Haschen nach Wind. Ja, ein Mensch ist neidisch, weil sein Nachbar mehr Erfolg hat wie er selber. Man ist neidisch, man gönnt ihm den Erfolg nicht und man hasst seinen Nachbarn wegen solchen Sachen. Oder im Vers 8, da steht einer ganz allein, der hat weder Sohn noch Bruder und doch hat all seine Arbeit kein Ende und er sieht nie Reichtum genug. Für wen mühe ich mich denn ab und enthalte meiner Seele das Beste vor? Auch das ist nichtig und eine üble Mühe. Ja, wir Menschen gehen in die Arbeit, weil wir hoffen noch ein bisschen mehr. Wenn ich jetzt nochmal aufsteige in meinem Job, wenn ich befördert werde, dann wird es mir besser gehen. Also wir mühen uns ab, wir arbeiten, um uns Sachen zu gönnen und das Ganze ist ein unendlicher Kreislauf. Wenn man einen Menschen heutzutage fragt, ja, warum gehst du arbeiten? Dann sagt dieser Mensch, ja, weil ich essen möchte. Und warum willst du essen? Ja, um am Leben zu bleiben. Warum willst du am Leben bleiben? Ja, um richtig arbeiten zu gehen. Und das geht dann so weiter im Leben des Menschen. Die Welt, die ändert sich nicht, die geht irgendwo den Bach runter. Jeder schaut nur auf sich selbst und darauf, irgendwie ein Loch zu füllen, das bei uns in der Seele ist. Und das ist alles ein bisschen deprimierend und deswegen wollen wir jetzt kurz auf eine Sache schauen, die positiv ist. Zu dem Punkt, es gibt nichts Neues unter der Sonne und zwar auf unseren Herrn. Denn auch er ist heute noch derselbe, wie er damals war zu Zeiten von Salomo. Auch er ändert sich nicht. Ja, wir Menschen ändern uns nicht und Gott ändert sich genauso wenig. Und da möchte ich auch ein paar Verse vorlesen, die zeigen, ja, Gott, er ist wirklich ewig und er ändert sich nicht. Ein Vers aus Offenbarung Kapitel 1, Vers 8. Da haben wir jetzt einfach nur ein Zeichen dafür. Ja, Gott ist immer da und er wird immer bleiben. Da sagt er, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr. Der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Oder wir lesen in Jeremia Kapitel 33, Vers 11. Dankt dem Herrn der Herrscharen, denn der Herr ist gütig und seine Gnade währt ewiglich. Ja, also seine Güte ist heute noch dieselbe, wie sie damals zu der Zeit war. Er ist beständig und er währt ewiglich. Oder Hebräer Kapitel 1, Vers 12. Und wie einen Mantel wirst du sie zusammenrollen, da geht es um die Schöpfung, um die Erde, und sie sollen ausgewechselt werden, du aber bleibst derselbe und deine Jahre nehmen kein Ende. Und wir könnten hier jetzt weitermachen. Es gibt so viele Verse in der Bibel, die uns zeigen, Gott bleibt immer derselbe. Egal in welchem Jahrhundert wir leben, Gott ist immer Gott. Und das ist eine unglaublich wundervolle Sache, an die wir uns klammern dürfen und an die wir uns halten dürfen. Wir lesen in einem so alten Buch und wir dürfen wissen, Gott ist heute noch genau der gleiche, wie er zu diesen Zeiten war. Und das ist schön und das macht einem Mut und das macht auch einem Hoffnung, weiter ins Leben zu gehen. Und darauf dürfen wir uns klammern. Und im nächsten Punkt möchte ich etwas anderes anschauen, nämlich den Ausdruck von Salomo, es ist alles nichtig oder es ist alles eitel. Salomo betrachtet das Handeln, das hier auf dieser Erde geschieht und wir sehen, es ändert sich nicht. Die Menschen heute handeln immer noch so wie vorher. Und er kommt zu dem Entschluss, es ist alles eitel. Und auch an dieser Stelle möchte ich ein paar Verse dazu lesen mit euch aus dem Prediger, wo Salomo darüber spricht. Wir haben schon ein paar gehört. Ich lese nochmal Kapitel 1, Vers 2. Unnichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger, Unnichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist nichtig. Das ist mal eine grobe Zusammenfassung über das menschliche Leben. Dann der Vers 14. Ich beobachtete alle Werke, die getan werden unter der Sonne und siehe, es war alles nichtig und ein Haschen nach Wind. Ich finde das Bild so schön, das Haschen nach Wind, wie wenn jemand versucht, den Wind einzufangen mit einem Gefäß und es gelingt ihm einfach nicht. Also das ist ein unnützes Unterfangen. Kapitel 2, Vers 1. Ich dachte in meinem Herzen, auf, ich will es mit der Freude versuchen und das Gute genießen, aber siehe, auch das ist nichtig. Kapitel 2, Vers 23. Denn er plagt sich jeden Tag mit Kummer, also der Mensch, plagt sich jeden Tag mit Kummer und Ärger. Sogar in der Nacht hat sein Herz keine Ruhe. Auch das ist nichtig. Ich hatte mal, als ich noch bei Heidenheim gearbeitet habe, hat mein Chef mir mal erzählt, du, Johannes, ich kann in der Nacht nicht mehr schlafen, weil die Zahlen nach unten gehen. Und dachte ich mir, ja, okay, dann hast du den richtigen Job vermutlich. Ja, es ist nichtig. Wir kümmern uns und wir machen und wir tun und wir können in der Nacht nicht mehr schlafen. Und ja, es ist alles nichtig. Und Salomo, der schaut alles an und kommt genau zu diesem Schluss. Und ich möchte hier an dieser Stelle etwas vorlesen aus dem Kommentar von William MacDonald. Der hat etwas geschrieben, das mir sehr gut gefällt, und zwar zu dem Vers aus Kapitel 1, Vers 3. Der Vers, über den dieser Abschnitt geht in seinem Kommentar, heißt: Was bleibt dem Menschen von all seiner Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne? Und das schreibt er jetzt dazu, und das möchte ich einfach mal vorlesen. Das Leben des vergänglichen Menschen ist voller Arbeit und Mühe. Aber wohin geht die Reise, wenn alles gesagt und getan ist? Er befindet sich in einer Tretmühle. Ermüdend bewegt er sich im Kreis, ohne vorwärts zu kommen. Fragen Sie ihn, warum er arbeitet, und er antwortet, um Geld zu verdienen, natürlich. Aber warum denn Geld verdienen? Um zu essen. Und warum will er essen? Natürlich, um bei Kräften zu bleiben. Warum denn unbedingt bei Kräften bleiben? Er braucht seine Kräfte, um zu arbeiten. Und schon sind wir wieder am Ausgangspunkt. Er arbeitet, um Geld zu verdienen, um Essen zu kaufen, um bei Kräften zu bleiben, um zu arbeiten, um Essen zu kaufen, um bei Kräften zu bleiben und so weiter. Ein Mann namens Henry Thoreau hat es so ausgedrückt: Die Masse der Menschen lebt ein Leben in stiller Verzweiflung. Da steht eine Frau weinend an einer Bushaltestelle. Ein Christ fragt sie, ob er helfen könnte, und sie antwortet: Ich habe einfach alles satt und finde das Leben so eintönig. Mein Mann arbeitet hart, verdient aber nicht so viel, wie ich es gerne hätte. Also gehe ich auch arbeiten. Jeden Morgen stehe ich früh auf und mache das Frühstück für unsere vier Kinder, packe für sie Butterbrote ein und fahre dann mit dem Bus zur Arbeit. Dann komme ich wieder nach Hause und mich erwartet noch mehr eintönige Schufterei. Ein paar Stunden Schlaf und schon beginnt ein neuer Tag, der genauso abläuft. Ich glaube, ich kann diesen endlosen Kreislauf nicht mehr ertragen. Und ein Mann namens Mencken hat einmal gesagt: Das Wesentliche der menschlichen Existenz ist nicht die Tatsache, dass sie eine Tragödie ist, sondern vielmehr, dass sie so eintönig ist. Nicht, dass sie überwiegend schmerzlich ist, sondern dass alles so völlig sinnlos ist. Ja, das menschliche Leben ohne Gott, muss man jetzt ganz bewusst sagen, ohne Gott ist schlicht und einfach sinnlos. Denn wir tun genau das. Wir gehen arbeiten, um zu essen und um zu arbeiten. Und das ist ein ewiger Kreislauf, der nur dann endet, wenn der Mensch eines Tages stirbt. Und es ist genau das, was Salomo einfach gesagt hat. Er schaut sich die Menschen an und die Menschen plagen sich ab. Und die Menschen schuften und arbeiten und es hat keinen Sinn. Und an dieser Stelle, wenn wir Gott nicht hätten, könnte man seine Sachen packen, könnte vor der nächsten Klippe springen, weil alles eh keinen Sinn hat. Ja? Wir bräuchten unser Leben gar nicht mehr. Wie viele Menschen haben sich bereits das Leben genommen, weil ihre Firma pleite gegangen ist? Wie viele Menschen haben sich das Leben genommen, weil eine Beziehung zu Bruch gegangen ist? Weil sie keinen Sinn mehr sehen in ihrem Leben? Was für einen Grund hat denn dann dieses Leben? Und an dieser Stelle sind wir mit dem Negativen von unserem Text erst einmal durch. Jetzt kommen wir zu dem Positiven. Jetzt kommen wir zu den schönen Sachen. Ich meine, ihr dürft das bitte nicht falsch verstehen. Die ganzen Sachen, die hier in dem Prediger stehen, das sind im Grunde gute Sachen. Und das sind auch Sachen, die von Gott gewollt sind. Und ich möchte mal einfach ein bisschen die andere Seite der Medaille anschauen. Ja, Salomo sagt, alle Dinge, die die Menschen tun, sind nichtig. Schauen wir uns die andere Seite an. Wir lesen zum Beispiel im Thessalonicher Brief, wenn wir einfach ein bisschen lesen, dann steht in Kapitel 3, Vers 10, sagt er, bedenken wir, ja, Salomo sagt, die Arbeit ist nichtig und sie bringt nichts. Aber Paulus sagt hier in Kapitel 3, Vers 10, denn als wir bei euch waren, geboten wir euch dies: Wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Also Arbeit ist ein Gebot Gottes. Wir Menschen, wenn wir was essen wollen, wir sollen arbeiten gehen. Ja, es ist ein Gebot Gottes und die Arbeit ist an sich so nichts Schlechtes. Es ist etwas Gutes, um seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Was etwas Schlechtes ist, ist in der Arbeit Erfüllung zu suchen. Ja, und das ist das, was die meisten Menschen machen. In Gottes Augen ist Arbeit gut und wichtig. Ein weiterer Punkt, wenn wir uns anschauen, die Weisheit. Ja, Salomo sagt im Prediger Kapitel 2, Vers 15, da sprach ich in meinem Herzen, wenn mir doch das gleiche Geschick widerfährt wie dem Toren, warum bin ich dann so überaus weise geworden? Und ich sprach in meinem Herzen, auch das ist nichtig. Ja, also warum sammle ich mir Weisheit an? Warum versuche ich weiser zu sein, wenn ich am Ende doch genauso sterbe wie der andere? Und wenn es am Ende mit mir genauso endet? Und Salomo sagt, ja, es ist egal, ob wir jetzt weise sind oder Narren oder Toren. Es macht keinen Unterschied. Aber im Jakobusbrief, da lesen wir, dass derjenige, dem es an Weisheit mangelt, ja, Gott darum bitten soll und er gibt sie einem. Also Weisheit ist eigentlich ein Geschenk Gottes. Weisheit ist in seinem Kern etwas Gutes. Und Salomo, das wissen wir ja auch, der hatte auch seine Weisheit von Gott. Oder wenn wir uns den Punkt Beziehungen anschauen, Ehe, Familie, ja, Salomo sagt, er hatte Frauen über Frauen und hat doch keine Erfüllung gefunden, aber die Ehe an sich, die Beziehung zwischen Mann und Frau ist nicht nur ein Geschenk Gottes, sondern es ist sogar seine Erfindung. Er hat den Menschen geschaffen als Mann und Frau. Er hat die Ehe geschaffen, er hat den Sex geschaffen, er hat die Beziehung geschaffen. Und das ist sogar noch geschehen vor dem Sündenfall. Also die Beziehung, die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau ist ein Stück aus dem Paradies. Ja, also im Großen und Ganzen etwas sehr, sehr Gutes. Trotzdem sagt er, ja, die Ehe im Licht, ohne Gott gesehen, ist wiederum natürlich nichtig und eitel. Aber im Grunde des Kerns ist das etwas sehr Schönes und etwas sehr Wundervolles. Das Problem, das die Menschen haben, warum das Leben der Menschen nichtig ist, ist, dass sie versuchen, in diesen Dingen Erfüllung zu finden in ihrem Leben. Dass sie in diesen Dingen versuchen, die Leere zu füllen. Wir lesen im Prediger, dass Gott uns die Ewigkeit ins Herz gelegt hat. Ja, also wir sehnen uns nach der Ewigkeit. Wir sehnen uns nach der Gemeinschaft mit ihm. Und jeder Mensch hat irgendwo eine Leere, die zu füllen ist. Und diese Leere versucht man dann zu füllen mit Arbeit. Man versucht sie zu füllen mit irgendwelchen Weisheiten, mit Lehren. Man versucht sie zu füllen mit Frauen. Aber der Einzige, der diese Leere füllen kann, ist der Herr. Und oftmals, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, oftmals sagen Menschen, ja, jetzt habe ich endlich eine Frau, jetzt hat mein Leben endlich einen Sinn. Weil wir lesen in der Bibel, die Beziehung zwischen Mann und Frau, die Ehe, ist ein Bild zwischen Christus und der Gemeinde. Und oft die Menschen, wenn sie in einer Beziehung sind, dann kriegen sie so ein Stück weit mit vom Paradies. Und dann wird so ein ganz kleines Stück weit diese Leere gefüllt. Aber dann bricht diese Beziehung auseinander und das Loch in ihrem Herzen ist am Ende noch viel, viel größer, wie es vorher war. Ja, denn diese Leere in uns, die kann wirklich nur Jesus füllen und nur er allein. Und wenn wir auf dieses Leben schauen, dann dürfen wir wissen, ja, erstens, wenn wir einmal nicht mehr sind, dann ist dieses Leben nicht einfach vorbei, sondern dann dürfen wir bei unserem Herrn sein. Und auch schon hier auf dieser Erde muss unser Leben nicht sinnlos sein. Wir haben einen Auftrag, der Sinnlosigkeit des Lebens von den Menschen auf dieser Erde Sinn zu geben, indem wir ja zu ihnen sprechen über Jesus Christus, seine Liebe vorleben, damit auch diese Menschen nach ihrem Tod bei ihm sein dürfen. Also dieses Leben hat sehr wohl einen Sinn. Es hat den Sinn, den Herrn zu loben und zu preisen. Und dazu möchte ich jetzt zu dem letzten Punkt kommen. Ich habe ihn genannt, so wie Salomo ihn genannt hat, das Ergebnis aller Lehre. Nicht das Ergebnis aller Lehre, die Summe aller Lehre, Entschuldigung. Die Summe aller Lehre. Und dazu möchte ich ja zwei Verse vorlesen, noch zum Schluss, die er, ja, Salomo am Ende, ja, auf die er gekommen ist. Denn er hat sich das Leben der Menschen angeschaut und hat gesagt, ja, es macht keinen Sinn. Es hat alles, ja, es ist alles nichtig, es ist alles eitel. Doch dann, sagt er, Kapitel 12, Vers 1, sagt er: Gedenke an den Schöpfer in den Tagen deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Und dann in Vers 13, lasst uns die Summe aller Lehre hören, fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Ja, wir Menschen sind dazu geschaffen, Gott zu dienen. Wir sind dazu geschaffen, Gott zu loben, Gott zu preisen und ihn zu ehren. Und für Salomo, er war im alten Bund. Er kannte Jesus persönlich als Messias nicht. Er kannte Gott, er kannte seine Gebote. Und für ihn war es wichtig, okay, Gott zu dienen, heißt es, seine Gebote zu halten. Ich meine, auch die Menschen damals konnten gerettet werden, wenn sie wirklich geglaubt haben. Aber wir heute haben noch einen viel, viel größeren Vorteil, denn wir kennen Jesus Christus. Ja, wir wissen, was Jesus Christus für uns getan hat. Wir wissen, er ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben. Er ist derjenige, der unserem Leben wieder einen Sinn gibt. Und wenn wir auf unser Leben schauen, dann müssen wir nicht deprimiert sein und dann müssen wir nicht sagen, es ist alles nichtig und es ist alles eitel, denn Jesus, er gibt uns nicht nur Sinn für nach dem Tod, sondern er gibt uns schon einen Sinn für unser Leben. Hier werden wir noch auf dieser Erde wandeln, während wir noch unter der Sonne sind. Und er ist das Einzige, der das Loch füllen kann, das durch den Sündenfall in jeden einzelnen Menschen hineingekommen ist. Und ich möchte zum Schluss einen kleinen Vers vorlesen. Ja, würde ich gerne, ich habe vergessen, ihn aufzuschreiben, das tut mir sehr leid. Dann möchte ich jetzt an diesem Punkt Schluss machen. Ich freue mich, dass ich da gewesen sein durfte. Es tut mir jetzt sehr leid. Amen.